Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Workshop Bildungsfinanzierung. Das Schwerpunktthema des Bildungsberichts Demografische Entwicklung und Herausforderungen für das Bildungssystem hat ja unter anderem auch einen prognostischen Blick auf die Bildungsfinanzierung und den künftigen Finanzbedarf vor dem Hintergrund sinkender Teilnehmerzahlen oder zumindest sich verändernder Teilnehmerzahlen gewagt. Und die Diskussion heute Morgen hat ja schon gezeigt, dass das Thema Bildungsfinanzierung auch die Gemüter bewegt. Wir würden ganz gerne im ersten Teil dieses Workshops Herrn Hebmeier vom Statistischen Bundesamt die Gelegenheit geben, der sehr intensiv an diesem Teil des Bildungsberichts auch mitgewirkt hat, Ihnen nochmal kurz Informationen auch über Hintergründe der Zahlen, die wir in diesem Schwerpunktkapitel zum Finanzbedarf publiziert haben, geben. Anschließend wird es nochmal eine Stellungnahme oder ein zweites Impulsreferat von Herrn Timmermann zu den Ausführungen im Bildungsbericht in diesem Bereich auch geben. Und dann hoffe ich, dass wir in eine intensive und rege Diskussion kommen. Würde aber jetzt erstmal das Wort an Herrn Hebmeier übergeben.
Vielen Dank. Wir haben es für sinnvoll gehalten, heute hier auch ein bisschen deutlicher zu machen, was wir denn nun berechnen, welche Ausgaben wir fortgeschrieben haben und wie die Ausgaben sich zusammensetzen. Und deswegen werde ich am Anfang eben halt einen kurzen methodischen Überblick geben über die Art der Bildungsausgaben, wie wir sie berechnen, werde dann also eben halt erst was zur Methodik sagen, dann zum Bildungsbudget 2007. Dann zur Vorausberechnung bis 2025, dann auf die Grenzen der Aussagefähigkeit eingehen und zum Schluss nochmal kurz eingehen auf das 10%-Ziel. Wichtig ist, erstmal den Bildungsbereich sauber abzugrenzen. Wir haben verschiedene Daten, die immer durch die Weltgeschichte geistern, BIP-Anteile des Statistischen Bundesamtes und in internationaler Abgrenzung. Und deswegen als erstes, wir haben einen internationalen Teil, der umfasst die Bildungseinrichtungen des formalen Bildungssystems wie Kindergarten, Schule, Berufsbildung, Hochschulen. Dann fallen Ausgaben an, die außerhalb von Bildungsbereichen, Bildungseinrichtungen entstehen. Das wären die Käufe der privaten Haushalte von Lernmitteln beispielsweise oder der Nachhilfeunterricht. Und des Weiteren wird auch die Förderung von Bildungsteilnehmern wie Schüler-BAföG, Studierenden-BAföG eben halt zu den Bildungsausgaben in internationaler Abgrenzung gezählt. In Deutschland war uns das zu eng, deswegen haben, weil wir uns gesagt haben, es muss auch die Weiterbildung in das Bildungsbudget einbezogen werden und da haben wir eben halt einmal die betriebliche Weiterbildung und dann aber auch weitere Bildungsangebote wie Krippen und Horte, denn die zählen nach internationalen Konventionen nicht zum formalen Bildungssystem, die Volkshochschulen und dann natürlich auch die Förderung von Teilnehmenden an Weiterbildung. Des Weiteren sind im Budget für Bildung, Wissenschaft und Forschung werden auch die Museen enthalten und die Bibliotheken, aber nicht die Tanzschulen, Sportschulen, Fahrschulen und der Kompetenzerwerb, die Ausgaben dafür durch Lesen, ehrenamtliches Engagement und so weiter und so fort. Das erscheint mir wichtig zu sein, in diesem Zusammenhang auch auf die Bereiche hinzuweisen, die wir zurzeit noch nicht einbeziehen, weil es auch keine vernünftige Datengrundlage dazu gibt. Eine weitere Dimension ist die Unterscheidung zwischen Bildungsprozess und Lebenshaltung. Wir haben also erfassen in der internationalen Systematik eben halt üblicherweise die Ausgaben der Bildungseinrichtung. Das ist Personal, Sachaufwand, Mietaufwendungen, Investitionen. Und dann entstehen aber auch jede Menge Ausgaben außerhalb von Bildungseinrichtungen, wenn ich denke an die Altersversorgung der Verbeamteten, Hochschullehrer oder der Lehrer im Schuldienst. Auf die private Käufe war ich vorhin schon eingegangen und dann muss man eben halt wissen, dass im internationalen Vergleich die Bildungseinrichtung entsprechend des amerikanischen Campus-Prinzips abgebildet ist. Und das heißt also eben halt, die Ausgaben für Leben auf dem Campus wird mit reingerechnet. Das wären bei uns Studentenwohnheime und die Ausgaben der Studentenwerke. Um die Komplexität deutlich zu machen, habe ich hier es für sinnvoll gehalten, ein Beispiel aus der Hochschulfinanzstatistik zu nehmen. Wenn wir die Hochschulen fragen, wie viel gebt ihr aus, dann sagen wir, haben die uns gemeldet 33,3 Milliarden. Ich hatte vorhin gesagt, was wir nicht drin haben, eben Altersversorgung, Studentenwerke, Doktorandenförderung, wird zugerechnet, wären wir bei 35,5 Milliarden. Dann sind die deutschen Hochschulen Kennzeichen dafür, dass sie sehr viel Krankenbehandlung in den medizinischen Einrichtungen betreiben. Also müssen wir die Krankenbehandlung eliminieren. Und dann haben die deutschen Hochschulen eine umfangreiche Forschungstätigkeit. Das ziehen wir, kann man auch abziehen. Und dann bleiben übrig die Ausgaben der Hochschule für Lehre. Da wir später im Bildungsbudget darstellen, würden wir diese drei Kategorien, also auch Forschungs- und Lehrausgaben, was sie eben halt fortschreiben und auch die Studentenwerke setzen mit. So, dem gegenüber, und das ist methodisch von Bedeutung, haben wir die Lebenshaltung der Studierenden, die Kosten für die Lebenshaltung. Und die beziehen wir üblicherweise nicht in das Bildungsbudget und in unsere Berechnungen ein. Wenn man also eben halt sagt, die Normstudenten aus der Histsozialerhebung repräsentieren alle Studenten, dann kämen dort Kosten eben halt von 19,3 Milliarden im Jahr zusammen. Ich hatte vorhin 12 Milliarden für die Lehre. Es ist eben halt wichtig, dass man den Unterschied eben halt begreift, dass wir nur die Ausgaben für den Bildungsprozess eigentlich fortschreiben. Hier sind eben halt Elemente drin, die Ausgaben für Lernmittel, die wir auch den Prozesskosten dann eben halt zurechnen. So, das wäre eben halt ganz kurz, wären das die methodischen Fragen von dem Ergebnis her, stehen im Mittelpunkt im Augenblick in der politischen Diskussion 10%-Ziel, das Budget für Bildung, Forschung und Wissenschaft. Das gliedern wir eben halt in unserer Darstellung in ein Bildungsbudget, in einen nationalen und internationalen Teil, in das Forschungsbudget und in die sonstigen Ausgaben für die Wissenschaftsinfrastruktur. Kommen wir jetzt näher zum, weil das unsere Aufgabe ist, zu den Bildungsausgaben oder zum Bildungsbudget. Da haben wir zunächst die Kategorie der Ausgaben für Bildungseinrichtungen, Kindergärten, Schulen, Berufsbildung, 114,2 Milliarden, 4,7% von der. Hinzuzurechnen werden die Käufe von Lernmitteln, Nachhilfeunterricht und so weiter, werden 5,1 Milliarden. Und für BAföG, Kindergeld für volljährige Bildungsteilnehmer werden also eben halt 12 Milliarden aufgewendet. Nimmt man auf die nationalen Kategorien hinzu, Ausgaben für betriebliche Weiterbildung, die Ausgaben der Volkshochschulen und Krippen und Horte und die Förderung von Teilnehmern an Weiterbildung, wären weitere 16,5 Milliarden hinzuzurechnen. Und das macht den Unterschied deutlich zwischen nationaler Darstellung und internationaler Darstellung. Die OECD spricht üblicherweise über diese Kategorie. Ausgaben für Bildungseinrichtungen, das wären 4,7% des BIP, im OECD-Durchschnitt sind es mehr. Wir stellen praktisch in der nationalen Diskussion die Summe aus 5,4% und 0,7%, also das gesamte Bildungsbudget, in den Vordergrund der Diskussion. Und wenn man, jetzt kann man ganz vollkommen unterschiedlich argumentieren, bei irgendwelchen Teilgrößen haben wir immer eine Steigerung oder Rückgang, aber der Kernpunkt sind eben halt die Ausgaben für Bildungseinrichtungen im Sinne der internationalen Abgrenzung. Also 4,7% vom BIP. Wichtig ist noch, dass wir dieses Bildungsbudget, was ich vorhin gezeigt habe, dass wir das fortgeschrieben haben, in Gänze, in die Zukunft weitergeschrieben haben bis 2025. Wie wir das gemacht haben, dazu komme ich noch später. Wenn man das Bildungsbudget 2007 beschreibt, dann ist die Bildungsfinanzierung erfolgt zu 53% von den Ländern, zu 16% von den Gemeinden und vom privaten Bereich ist es ein Fünftel. Also 20%. Das muss ich sagen, das haben wir nicht fortgeschrieben. Wir haben die Finanzierung nicht bis 2025 fortgeschrieben, sondern nur das Gesamtvolumen der Bildungsausgaben. Basis für die Vorausberechnung sind eben halt die Bildungsvorausberechnungen der Teilnehmer. Am Anfang steht hier meine Bemerkung, wir haben eine Vorausberechnung gemacht und keine Prognose. Wir wissen ja nicht, was bis 2025 alles eintritt, ob es nun eine Bildungsgrad gibt oder eine Erhöhung der Regelsätze für Hartz IV und so weiter und so fort. Wir haben ein integriertes System von Bildungsvorausberechnungen gemacht, das heißt also eben die Vorausberechnung des Finanzbedarfs basiert auf der Vorausberechnung der Bildungsteilnehmer. Wir haben die einzelnen Teilnehmer Bereiche aufeinander abgestimmt, Kindergarten, Schule, Hochschule und so weiter und haben zum Beispiel daran gedacht, dass man entweder im Kindergarten sein kann oder in der Schule und frühere Einschulungen haben dann eben halt entsprechende Auswirkungen. Grundsätzlich führen wir die Berechnung auf Länderebene durch und wir rechnen mit landesspezifischen Quoten eben halt aus dem Jahre eben halt 2007, 2008 und wir haben bestimmte eben halt Umstellungsprozesse berücksichtigt. Jetzt zwei Grafiken, die Zusammenhänge verdeutlichen sollen. Auf der einen Achse ist eingetragen, der Anteil der Bildungsausgaben am BIP, sollte da eigentlich stehen, haben wir aber vergessen. Und auf der anderen Achse haben wir eingetragen den Anteil der bildungsrelevanten Bevölkerung oder besser ausgedrückt der 0- bis 29-Jährigen an der Gesamtbevölkerung. Und wenn man sich die Kurve anschaut, dann kann man nicht unbedingt sagen, dass es eine große Korrelation zwischen Anteil der bildungsrelevanten Bevölkerung der unter 29-Jährigen und dem Anteil der Bildungsausgaben am BIP gibt. Die Extremwerte sind deutlich hier, wenn man Mexiko nimmt und so bestimmte. Also auf jeden Fall haben unsere Berechnungen ergeben, dass da nicht so ein hohes Bestimmtheitsmaß und so weiter vorliegt. Dann ein anderes Beispiel. Und zwar haben wir hier aufgetragen die prozentuale Veränderung der Lehrkräfte und Schüler. Der Lehrkräfte und der Schüler immer im Verhältnis 2008 zu 1995. Und wenn man sich das anschaut, dann muss man eben halt feststellen, dass an allgemeinbildenden Schulen, dann muss man feststellen, dass es doch ziemliche Entwicklungen oder Parallelen gibt zwischen den Lehrkräften und den Schülern, was ja auch bei Klassengrößen und so weiter also eben halt verständlich ist. Und da die Lehrkräfte natürlich den größten Teil der Bildungsausgaben bestimmen, kann man daraus meines Erachtens ableiten, dass es doch zumindest gewisse Zusammenhänge gibt. Wie groß das ist, hängt von den politischen Gegebenheiten in dem Land ab, von den politischen Einflüssen, Diskussionen, Gestaltungsprozessen und so weiter und so fort.
Entschuldigung. Ja? Können Sie das vorherige Darstellung nochmal kurz erklären? Das heißt, die Schüler-Lehrer-Relation 2005 im Verhältnis zu 95.
Also das heißt, im Grunde genommen, wenn ich jetzt hier bin, dann habe ich hier eine Veränderung der Lehrkräfte von minus 20% und eine Veränderung der Schüler von 23%.
Ach so, also nicht die Lehrer-Schüler-Relation jeweils, sondern
von die prozentualen Veränderungen.
Okay, danke.
So, die Vorausberechnung des Finanzbedarfs haben wir eben halt, wie ich schon vorhin gesagt habe, war der Ausgangspunkt oder ist der Ausgangspunkt das Bildungsbudget. Wir machen die Vorausberechnung auf Länderebene nach einzelnen Bildungsbereichen oder beziehungsweise einzelnen Budgetpositionen. Wir nehmen die Kostensätze des Jahres 2007 und zwar länderspezifisch. mit den Ausgaben je Schüler beispielsweise oder mit den Ausgaben je Studierenden. Und für bestimmte Bereiche, wo entweder die Länderangaben, die wir ermittelt haben, nicht plausibel waren oder wo wir nur Bundeswerte haben, haben wir auch durchaus Bundesdurchschnitte verwendet. Also, wenn man nochmal das weiter präzisiert, bei den Kindertageseinrichtungen, bei den allgemeinbildenden Schulen, bei den beruflichen Schulen und bei den Hochschulen haben wir erstmal die Teilnehmerzahlen aus der Bildungsvorausberechnung genommen, haben dann die Ausgaben je Teilnehmer kalkuliert und dann mit diesen Ausgaben je Teilnehmern aus dem Jahr 2007 das Ganze fortgeschrieben. Dann gibt es bestimmte Bereiche, die wir nicht einzelnen Bildungsbereichen zuordnen können, nicht exakt. Dann nehmen wir zum Beispiel die betriebliche Weiterbildung, aber auch die Zahl für die Weiterbildung, andere und für die Jugendarbeit. Dann nehmen wir eben halt die entsprechenden Altersgruppen aus der Bevölkerungsfortschreibung. Wenn also eben halt die Ausgaben für Jugendarbeit 1 Milliarde waren, und wir eben halt, sagen wir mal, 1 Million Teilnehmer oder Jugendliche im Alter von 19, von 15 bis 29 oder 25 haben, Zahlen habe ich nicht genau im Kopf, dann haben wir uns einen Durchschnittswert errechnet aus dem Jahr 2007 und das mit den beispielsweise in 2015 mit der Personenzahl in dieser entsprechenden Altersgruppe eben halt fortgeschrieben. Die Entwicklung in den einzelnen Bereichen hat Herr Weishaupt heute Morgen schon dargestellt. Ich habe es hier nur in absoluten Zahlen eben halt eingetragen, weil man sich dann die Entwicklung in den einzelnen Bereichen besser vorstellen kann. Vielleicht das Wesentlichste im Schulbereich rechnen wir eben halt bei den allgemeinbildenden Schulen, haben die Bildungsvorausberechnungen einen Rückgang von 9 Millionen Schülern auf 7,3 Millionen eben halt entnehmen. So, wie ich schon sagte, schreiben wir die einzelnen Budgetpositionen fort. Wir haben hier unten aufgetragen die Ausgaben für zusätzliche bildungsrelevante Ausgaben in nationaler Abgrenzung, das waren die Ausgaben für die Weiterbildung und so weiter und so fort. Dort haben wir festgestellt, bleiben die Ausgaben eben halt auf einem entsprechenden Niveau und es verändert sich kaum etwas, ist eigentlich klar, weil der Weiterbildungsbedarf durch die Alterung der Gesellschaft ja eben halt auch zunimmt und deswegen sind dort keine wesentlichen Änderungen zu erwarten, wenn man Status quo eben Betrachtung macht. Man könnte natürlich sagen, es gibt einen riesen Weiterbildungsbedarf, es muss erhöht werden, verdoppelt werden und so weiter und so fort. Aber der Bereich ist relativ konstant. Ebenfalls konstant sind die übrigen Ausgaben in internationaler Abgrenzung. Das wären die Ausgaben für Nachhilfeunterricht, die wir schon variiert haben, aber eben halt für Bildungsförderung beispielsweise, not allocated of, by level, möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Und eben halt die Hochschulausgaben steigen danach von 25,9 Milliarden auf 26,9 Milliarden aufgrund des Ausbaus des Hochschulsektors im Jahre 2015 und gehen dann allmählich auf 24,5 Milliarden, immer in Preisen von 2007 zurück. Größere Veränderungen haben wir im Bereich Schule und schulnahe Bereich, zu dem auch die ganze berufliche Bildung zählt. Dort haben wir eben halt einen Rückgang von 73,3 Milliarden auf 58,7 Milliarden im Jahr 2025. Im Elementarbereich durch den Ausbau der Kinderbetreuung unter 3 Jahren steigen die Ausgaben erstmal in den nächsten Jahren an, um dann auf einem relativ konstanten Niveau zu verbleiben. Und wenn man die Differenz bildet zu den Ausgaben des Jahres 2007, dann haben wir hier das Umschichtungspotenzial eben halt dargestellt, was also eben halt für verschiedene Maßnahmen im Schulbereich eben halt oder in anderen Bildungsbereichen verwendet wird. Das kann sich so ergeben, dass es schleichend erfolgt, durch eine Verbesserung der Schüler-Lehrer-Relation, müsste eigentlich eine Qualitätsverbesserung sein, oder es kann durch bewusste Umschließungen beispielsweise von Schulen geschehen und für die Zusammenlegung, durch die Zusammenlegung von Hauptschule und Realschule und so weiter und so fort. Oder kann verwendet werden für den Ausbau von Ganztagsschulen. Hier möchte ich jetzt nicht mehr darauf eingehen, was wir berücksichtigt haben, was wir nicht berücksichtigt. Was wir nicht berücksichtigt haben, kann ich sagen, möchte ich stärker hervorheben, wir haben nicht den Ausbau der Ganztagsschulen berücksichtigt, sondern nur in dem Umfang, wie sie sich jetzt bereits in den, in den Ausgaben des Jahres 2007 niedergeschlagen haben. Wir haben nicht berücksichtigt den Ausbau des Privatschulsektors. Wir konnten natürlich künftige Schulreformen nicht vorwegnehmen. Wir haben auch nicht berücksichtigt, dass die Zahl der Studierenden kurzfristig zunehmen wird, wenn die Wehrpflicht wegfällt und so weiter. Erhebliche Unsicherheiten entstehen dadurch, wenn man ein wohnortnahes Bildungsangebot erhalten will, dann kann man nicht so stark abbauen. Wir können nicht berücksichtigen Veränderungen von Klassengrößen, Lehrverpflichtungen und so weiter und so fort. Wir haben nicht berücksichtigt die Entwicklung des Übergangssystems in dem Sinne, dass wir gesagt haben, wenn es genügend Lehrstellen gibt für alle, dass ein Parken im Übergangssystem nicht mehr erforderlich ist, dann verschwindet es hier. Sondern wir haben den Anteil der Personen, die von den entsprechend der einzelnen Abschlüsse dann ins Übergangssystem wechseln, aus dem Basisjahr eben halt konstant gehalten. Und, ja?
Die Förderschulen oder den möglichen Abbau der Förderschulen ist auch nicht berücksichtigt,
oder? Nein, die ist nicht berücksichtigt, das würde ja noch zu, also ist halt eben eine Frage. Führt das zu einer stärkeren Erhöhung der Kosten oder werden nur die hohen Kosten der Förderschulen verteilt? Die Ausgaben auf mehrere Schularten. Kann man in die und die Richtung diskutieren. Also auf jeden Fall haben wir dort also unterstellt, dass der gleiche Prozentsatz, der jetzt eine Förderschule berücksichtigt, auch, ja, auch in Zukunft die Förderschule.
Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Es gibt ja zunehmend Entwicklung, dass Schulsozialarbeit dazu kommt, auch Schulpsychologie, Schulpsychologen. Sind solche sozialen Kompetenzen, die an die Schule gebunden werden, in den Bildungsausgaben mit dabei oder gar nicht?
Wenn das Personal im Schulwesen nachgewiesen wird, werden wir es drin haben. Wenn also ein Schulpsychologe eingestellt wird, beim Schulamt beschäftigt ist und so weiter und so fort, dürfte es drin sein. Wenn aber ein Mediziner eingestellt wird, der im Gesundheitsamt tätig ist, dann werden wir es wahrscheinlich nicht drin haben. Das werden wir aber dann auch jetzt nicht im Budget drin haben. Und dann haben wir natürlich, gibt es erhebliche Unsicherheiten bei der Vorausberechnung der Studierenden im Hochschulbereich, weil durch die Bachelor-Master-Struktur unsere Übergangsquoten und Erfolgsquoten und so weiter natürlich wackelig sind in der jetzigen Zeit. Ein anderes Beispiel, was ich zeigen möchte, es wurde heute viel von demografischer Rendite gesprochen. Wenn man die Schulausgaben konstant hält auf dem Niveau, das Gesamtvolumen auf der Republikebene, das Gesamtvolumen konstant hält, dann würden die Ausgaben der Schüler praktisch bis zum Jahr 2025 von 5.500 Euro auf 6.800 Euro steigen. Das heißt also, hier würden wir eben halt die Schulausgaben haben wir konstant gelassen aus dem Niveau des Jahres 2007 und haben die Ausgaben des Jahres 2007 dividiert durch die Anzahl der Schüler und Schülerinnen in 2010, 2015, 2020 und 2025, so wie wir es vorausberechnen. Und dann wäre eben halt mit einer, wäre eine beträchtliche Steigerung der Ausgaben der Schüler eben halt zu erwarten. Und wenn die Bildungspolitik es ernst meint, dann müssten ja zumindest diese Mittel im System bleiben. Ob sie dann im Schulbereich bleiben sollen oder ob sie in die Weiterbildung transferiert werden sollen, das wäre dann eine Frage der politischen Auseinandersetzung. Möchte ich jetzt eigentlich nicht hier auf diese Kategorien näher eingehen. Ich würde jetzt gerne noch auf Reformmaßnahmen im Bildungswesen eingehen, weil wir heute Morgen darüber diskutiert haben. Wir haben einmal im Mittelpunkt der Diskussion steht ja die Steigerung des Bildungserfolgs. Die Schüler sollen mehr Kompetenzen haben, sollen bessere Abschlüsse haben und es sollen weniger Schulabbrecher geben. Dazu müssen irgendwelche pädagogischen Maßnahmen ergriffen werden und irgendwelche Veränderungen im Schulsystem. Die haben wir nicht eingearbeitet, weil wir sie nicht kennen. Ist auch eine Frage, wie man das heute bewertet, wenn man sich an Bildungsstandards orientiert, eine Output-Orientierung macht. Dann weiß man nicht unbedingt, wie viel Input muss man da reinstecken. Des Weiteren haben wir den Ausbau von Ganztagsangeboten in Kindergärten und Schulen nicht berücksichtigt. Wir haben den Ausbau der Kinderbetreuung berücksichtigt. Aber wir haben nicht berücksichtigt, dass alle Kindergartenplätze in Ganztagsplätze umgewandelt werden. Sondern wir haben die Relation des Basisjahres durch die Annahmen übernommen. Des Weiteren wird heftig diskutiert, dass man die Betreuungsrelationen verbessern muss im Kindergarten und in Schule und Hochschule, um bessere Lernerfolge zu erreichen. Wir müssen den Ausbau der Förderung von Schülern und Studierenden verbessern, damit die Chancengleichheit in unserem System gewahrt wird. Wir müssen sozial Benachteiligte verstärkt fördern, insbesondere von Personen mit Migrationshintergrund. Wir müssen die Weiterbildung ausbauen. Im Augenblick ist es so, dass die Weiterbildungsbeteiligung im Alter von 55 bis 65 sehr gering ist. Und wenn man also eben halt bis 70 arbeiten soll, dann muss man gerade in der Zeit, in dem Alter ja auch noch mehr Geld in die Weiterbildung stecken. Wir haben dann die Diskussion, dass im Kindergartenbereich und auch in der Weiterbildung das Personal sehr stark professionalisiert werden muss. Im Kindergarten wäre es Akademisierung und in der Weiterbildung auch, wo sehr viele Ehrenamtliche oder nicht pädagogisch vorgebildete dort die Weiterbildung machen. Und dann haben wir das große Thema Integration Behinderte in Kita und Schule, was man also auch in eine entsprechende, wenn man Bildungsausgaben prognostizieren wollte, wie man das dann auch einbeziehen müsste. So, die letzte Folie. Die Politik hat ja zumindest eine gewisse Zeit lang davon gesprochen, dass 10% vom Bruttoinlandsprodukt für Bildung ausgegeben werden sollen. Wäre das also eben im Jahre 2007 der Fall gewesen, dann wären beim BIP von 2432 eben halt das 243 Milliarden gewesen. Ausgegeben haben wir im Budget für Forschung und Entwicklung 204. Die Differenz wären 39 Milliarden. Die Finanzminister und Regierungschefs sind zum Ergebnis gekommen, es sind nur 15 Milliarden, weil sie eben mindestens 13 Milliarden, weil sie eben halt kalkulatorische Unterbringungskosten, die Kosten der Beamtenversorgung alle mit eingerechnet haben. Was richtig ist, wissen wir nicht, wir haben das Ziel nicht formuliert. Wir können nur sagen, wie groß ist das BIP. Und wenn man eben halt im Jahre 2015 das betrachten würde, dann wären dort 267 Milliarden. Also das wäre eben halt von jetzt 204 Milliarden auf 267 Milliarden, wäre das ein erklecklicher Betrag, mit dem man was machen könnte. So, und damit möchte ich meinen Vortrag beenden.